So, heute haben wir auch einen Gast, der heißt ja Dirk Müller und ganz gut Bekannte und sehr, sehr guter Freund geworden. Und Dirk, wir freuen uns, dass du jetzt die Predigt hast.
Okay. Guten Morgen, ihr Lieben. Ist der Sina da? Sina ist nicht da, okay. Dann ist Mustafa da. Mustafa ist da und vielleicht kannst du nach vorn kommen, zusammen mit Hamid als Übersetzer. Okay, und währenddessen sie nach vorn kommen, können wir schon mal beten. Auferstandener Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart in unserer Mitte, für dein Wirken. Wir danken dir, dass, Vater, du deinen Sohn erhöhst für uns zum Guten, für uns zum Wohl und für deine Ehre. Und wir bitten dich, dass du auch heute wieder uns die Augen öffnest dafür in deinem Wort, wie groß und wie wunderbar du bist. In deinem Namen beten wir. Amen. Okay, jetzt müsste eigentlich Mustafa und Hamid hier sein. Okay. Wir haben das Vorrecht, bei uns das Wirken Gottes in unserer Mitte auf einer ganz besonderen Art und Weise zu erleben. Wir erleben im Moment, dass sehr viele Menschen aus Syrien, aus Iran und aus anderen Ländern zu uns kommen. Und manchmal, ohne dass sie das wollten und manchmal wollen sie das, unseren Herrn Jesus kennenlernen. Und das ist sowas Fantastisches, dass ich einfach wollte, dass ihr ein bisschen Teil daran habt. Und deshalb habe ich heute einfach mal Mustafa gebeten, ob er mir kurz oder ob er uns kurz erzählen kann, was er mit Jesus erlebt hat. Mustafa kommt aus dem Iran. Er war da als Bodyguard hat er da gearbeitet und jetzt habe ich ihn also angestellt als meinen persönlichen Bodyguard. Okay, Mustafa, erzähl uns deine Geschichte mit Jesus. Was Mustafa wahrscheinlich aus Demut ausgelassen hat, ist eine ganz interessante Geschichte. An dem Tag, an dem er den Brief bekommen hat, ist er eingeschlafen und er hat mir erzählt, dass er nachts einen Traum hatte, dass in dem Traum ein Löwe auf ihn zugekommen ist. Und er war so erstaunt, weil der Löwe, der war 3 bis 4 Mal so groß wie er. Und in dem Traum hat er diesen Löwen gesehen und hat gedacht, wow, das ist ja ein riesiger Löwe. Und dann kam dieser Löwe und kniete sich so neben ihm hin und nahm seine Mähne und lud ihn ein, sich in seine Mähne reinzukuscheln. Und dann hat er gesagt, es war eines der schönsten Gefühle, die er dann gehabt hat. Und mit diesen Gefühlen ist er auch aufgewacht, ja. Und ich saß da, wir waren in unserem Büro, wir haben uns unterhalten, ja. Und mir lief es so kalt und heiß den Rücken runter. Und ich habe dann zu Mustafa gesagt, guck mal, hier, wo das steht in der Offenbarung, da ist Jesus, ist der Löwe aus dem Stamm von Juda, dir ist Jesus begegnet. Und natürlich, weil ich ein Narnia-Fan bin, haben wir gleich meine Chroniken von Narnia aus dem Bücherschrank genommen und ich habe ihm die Kinderillustrationen gezeigt und habe gesagt, guck hier ist der Löwe. Und immer, wenn Menschen dem Aslan begegnen, wenn sie Jesus begegnen, dieses Gefühl, das sie haben, ist, wow, der ist so riesig und so furchterregend, ich möchte am liebsten erzittern. Und dann sagt Mustafa, ja, das ist der Löwe, von dem ich geträumt habe. Und dann habe ich gesagt, und dann, wenn man dem Löwen, dann aber trotz dieser Ehrfurcht, ist seine Mähne so attraktiv und so schön, dass man am liebsten in diese Mähne rennen möchte und mit dieser Mähne kuscheln möchte. Und sagt er, ja, das ist der Löwe, von dem ich geträumt habe. Ist das nicht fantastisch, was Gott macht? Ist einfach so klasse. Gut, kommen wir zum heutigen Text aus der Heiligen Schrift. Vielleicht können wir gleich mal das erste Bild anwerfen. Ich möchte euch heute mit in die Apostelgeschichte Kapitel 4 nehmen. zu einer ganz bekannten Geschichte. Zu der Geschichte, als Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel, auf dem Weg, um zu beten, einen lahmen Mann am Eingangstor sehen, der seit Geburt gelähmt ist. Und währenddessen der Mann sie anguckt und Petrus den Mann anguckt und er Almosen erhofft, weil er bettelt, Petrus einfach diesen goldenen Augenblick, dieses Wirken des Geistes in seinem Herzen verspürt und zu diesem lahmen Mann sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus, dem Nazarener, steh auf. Und das Wunder aller Wunder geschieht. Der Lahme, der nie gehen konnte, springt und hüpft daher, lobt und preist Gott. Und es gibt natürlich eine große Aufruhr. Wahrscheinlich sitzt er jeden Tag da. Die Leute kannten ihn, die da regelmäßig hingehen und an ihm vorbeigehen. Und plötzlich läuft dieser Mann, rennt und springt und hüpft. Und es versammelt sich eine riesengroße Menschenmenge. Und über diesen Text möchte ich nicht predigen, sondern das war nur die Einführung. Den wird nämlich Wayne das nächste Woche nehmen, weil er nicht über Hananias und Sapphira predigen möchte. Das mach ich dann die Woche drauf. Und ich möchte euch einfach über die Resultate, weil die Kapitel 4 ist relativ lang, das kann man auch durchaus aufteilen, euch etwas erzählen, was als nächstes passiert. Es gibt eine Petrus predigt und sagt, ihr müsst euch überhaupt nicht wundern, was passiert ist. Das ist das offensichtliche Resultat, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, zur Rechten des Vaters sitzt und diese Wunder in unserer Mitte wirkt. Und jetzt muss man, bevor man so ein bisschen in den Text einsteigt, möchte ich euch erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, so einen Hintergrund, wo das Ganze passiert. Weil das ist nämlich ein bisschen wichtig, um so ein bisschen so den Eindruck zu gewinnen, was da eigentlich los ist. Wir befinden uns, wie man das an diesem Modell erahnen kann, in einem wirklich beeindruckend grandiosen Tempelkomplex. Also selbst wir, die Superlative gewohnt sind in der heutigen Zeit, wenn wir nach Jerusalem im ersten Jahrhundert pilgern könnten, uns wäre die Spucke weggeblieben, wenn wir dieses Bauwerk gesehen hätten. Zur Zeit von Jesus, sagt das Johannesevangelium, ist der Tempel schon 46 Jahre unter Konstruktion von Herodes dem Großen angefangen. Der hat kein Geld und keine Mühe gescheut, aus diesem Tempel einen wahnsinnig beeindruckenden Komplex zu machen. Und der Tempel wird auch noch einige Jahrzehnte weitergebaut werden, bis in die 60er Jahre. Dieser Tempel ist zugleich nicht nur das religiöse Zentrum der damaligen Welt, sondern dieser Tempel ist auch das Zentrum der säkulären Macht in Judäa. In diesem Tempel hat der Sanhedrin seinen Sitz, also die Regentschaft des jüdischen Volkes. Und dieser Sanhedrin ist zugleich das Zentrum der Legislative, der Jurisduktive und der Exekutive. Also da sind die Politiker, die Richter und die Polizei sozusagen in einem Organ vereint, nicht wie heute getrennt. Das heißt, es ist einfach eine Machtkonzentration. Gleichzeitig ist dieser Tempel das ökonomische Zentrum des Landes. Es ist die größte Bank. Es ist der Platz, wo die Menschen ihre Schätze entweder deponieren, beziehungsweise der Tempel Schuldscheine gegen ausgeliehenes Geld ausgibt. Das heißt, hier haben wir das Zentrum ökonomisch, politisch und religiös der damaligen jüdischen Welt. Und dann kommt unser Petrus. Ja, und dann darf man sich den nicht vorstellen, dass das der Vorläufer des Papstes ist, der mit wallendem Umhang und in einem Gefolge von Kardinälen sozusagen würdevoll auf dem roten Teppich oder dem Papamobil einherfährt, sondern in dieses Zentrum der römischen Welt kommt so ein kleiner Galiläer, jemand aus der Provinz. Ja, also es ist wie wenn ein Dresdner nach Berlin kommt. So. Wirklich so, also nee, nicht wirklich, aber hier ist was los, ja. Hier ist Stolz, Macht, Ansehen, Prestige. Und ich meine, wir wissen, wie die Leute von Galiläa gedacht haben, ja. Schon Nathanael sagt, ach, Galiläa, was soll denn aus Galiläa? Gut, komm, das ist das letzte Hinterdorf, ja. Und hier kommt dieser Fischermann, der da wahrscheinlich ein kleines Fischereigeschäft hat, kommt in diesen wahnsinnigen Tempelkomplex und fängt an, in diesem Tempelkomplex zu predigen und den Leuten zu sagen, dieser Mann ist offensichtlich geheilt, weil Jesus Christus ihn lebendig gemacht hat. Nächstes Bild oder nächstes Foto. Ihr habt einfach nur noch mal so ein bisschen, ach ja, übrigens, dieses Tor, das schöne Tor, wissen wir nicht wirklich, wo das ist. Es könnte eventuell das da gewesen sein oder das Tor von der äußeren Mauer. Also irgendwo da, ein von den beiden hat also dieser Bettler gelegen. Nächste Folie und jetzt müsste schon die Schrift kommen. Den letzten Satz, den Petrus noch sagen kann in seiner Predigt, ist: Euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus auferweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von euren Bosheiten abwendet. Und dann passiert Folgendes. Während sie zu dem Volk redeten, kamen die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie. Ich habe mit Absicht das Wort zu in Klammern gesetzt, weil das Wort, dass die Polizei da auf sie kam, ist genau dasselbe Wort, was Wen mal verwendet hat, als er gesagt hat, wer als erste Mal hier im Gottesdienst kommt, möge doch seine Hand heben und das Willkommensteam kommt auf dich. Da haben wir damals alle gelacht und haben gedacht, das ist ja lustig, ohne zu wissen, dass Wen die Bedeutung des hebräischen Wortes Epistemie verwendet hat. Genau diesen hebräischen Wortes, was wir hier finden. Ja. Das heißt, was hier passiert ist, es ist noch die Mitte der Rede. Ja. Petrus ist noch überhaupt nicht fertig. Der ist noch nicht zu Ende. Und mit einem Mal kommt da die Staatsmacht auf den Petrus zu. Also die warten da nicht höflich am Ausgang und sagen so, ach, jetzt könnte es ungefähr fertig sein, jetzt mal eine Pause. Und dann bitten sie ihn auch nicht, lieber Petrus, wir haben hier eine kleine Versammlung, würdest du so höflich sein, die Ältesten zu respektieren, mal mitzukommen. Er wird noch nicht mal verhaftet, ihm werden noch nicht mal die Rechte vorgelesen. Also du darfst schweigen, alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Nichts von denen. Der steht auf der Kanzel und mit einmal, müsst ihr euch mal so vorstellen, rammelt hier die GSG 9 rein, ja, nimmt mich mit und haut ab. Und alle Leute gucken, was war denn das? Ja. Und auch die Beschreibung, es kamen die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, ist wirklich dieses Gefühl von, die Staatsmacht benutzt ihre Autorität und überrennt diesen armen kleinen Galiläer und nimmt ihn fest und schleppt ihn einfach mit. Und jetzt lesen wir einfach mal den Text zu Ende, das ist das restliche Kapitel. Diese ärgerte es, dass sie das Volk lehrten, also dass Petrus und Johannes das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Na gut, ein bisschen Zeit hat er gehabt, unser lieber Petrus, weil 15 Uhr hat er angefangen, gegen 15 Uhr den Lahmen aufzuwecken. Also ungefähr 3 Stunden hat er für die Predigt gehabt. So, Petrus nehme ich heute zum Vorbild, also mache ich weiter. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Das ist auch ganz interessant. Also trotzdem, dass sie eine Predigt nicht beendet hatten, haben sich trotzdem viele Leute bekehrt. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohepriesterlichen Geschlecht waren, also alle Mann da. Und nachdem sie sie in ihre Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Soweit die erste Predigt von Petrus. Und jetzt gucken wir uns einfach mal, vielleicht können wir noch eine Folie zurückgehen, gebe ich einfach ein paar Kommentare zum Verständnis. Im Vers 5 und 6, es ist wirklich so, hier haben wir, man muss sich das so ein bisschen verdeutlichen, wie die Situation war, um so dieses ganze Gefühl dafür zu bekommen, was passiert. Hier ist nicht einer, der gesagt hat, na, wer will denn hier mal die Verurteilung von denen übernehmen, und irgend so ein kleiner Schriftgelehrter sagt, okay, ich kümmere mich um die Nebensache Petrus und Johannes hier, so wie das in den Ältestensitzungen bei uns geht, ja, wer möchte denn, keiner meldet sich, und sondern ja, alle Mann hatten Interesse. Die ganze Mannschaft, die ganze Macht war versammelt. Selbst die Leute, die schon lange weg von der Tete waren, nämlich unser Hannas, das ist der Ex-Hohepriester, ja, der ist schon lange nicht mehr da. Der hatte zwar einige Söhne, die an der Macht waren, und inzwischen herrscht sein Schwiegersohn Kaiphas, aber der hat schon lange nichts mehr zu sagen, ja. Selbst der, na gut, nichts mehr zu sagen, stimmt nicht ganz, er übt immer noch seinen Einfluss aus, aber hat keine offizielle Position mehr. So viele von den Hohepriestern da waren, alle sind gekommen, und als sie in die Mitte gestellt haben, fragen sie, in welcher Kraft und in welchem Namen tut ihr das? Die Frage ist natürlich, wir sind hier verantwortlich für den Tempel. Ja, also könnt ihr euch daran erinnern, der Tempel ist der Sitz, ist die Legislative und die Jurisdiktive. Die Leute sind verantwortlich, die betreiben den Tempel. Ja, die sagen, wir haben den gebucht, das ist unser Tempel, unsere Autorität, wir bestimmen, was hier abgeht. Wer hat euch die Erlaubnis gegeben? Also auch so ein bisschen Deutsch, ja? So zeigt mal euren Schein her. Wo ist denn das Papierwerk? Wer hat das euch unterschrieben und einen Stempel drauf gemacht? Und dann macht Petrus Folgendes, ja? Das Interessante ist ja, den Petrus anzugucken und auf der einen Seite was auffällt, darum habe ich euch ja das schon gesagt, so ein kleiner Galiläer, da aus der Provinz, ja, redet wahnsinnig mutig, ja. Der hat wirklich, der nimmt sich kein Blatt vom Mund, der schämt sich Jesus Christus nicht, sondern mit einer Autorität spricht er da, ja. Mir hätten die Hosen geflattert, ja, und die Beine gleich mit. Aber auf der anderen Seite ist das, was er hier macht, ganz interessant. Er sagt nämlich, die Anrede fängt er damit an, Oberste des Volkes und Älteste. Und wer sich auskennt ein bisschen in den Reden der Antike, wird bemerken, dass das eine ganz typische Anrede ist, und man nennt die in Lateinisch eine Captatio Benevolentiae. Das heißt, das ist eine sehr höfliche Anrede mit dem Ziel, die Hörer zu gewinnen. Ja, also der Petrus kommt eben nicht mit seinem galiläischen Charme und poltert einfach so drauf los und sagt, also passt mal auf, ihr seid abgeschrieben, ja, ihr Schlangenbrut, ich habe euch mal was zu sagen, ja, sondern er spricht so höflich und so gewinnend er kann diese Menschen an. Ich finde, das ist schon mal ganz interessant, schon da können wir was für uns lernen, ja. Nur weil wir Christen sind, ja, heißt es nicht, dass wir uns das Recht rausnehmen dürfen, uns so unmöglich wie möglich zu verhalten. Ja. Manche Leute machen das, ja. Am besten mit einem großen Schild, in gräulichen, blutrodenden Farben, werde gerettet oder sterbe. Ja. So höflich wie möglich, so angenehm für deinen Zuhörer wie möglich. Auch wenn der Inhalt von dem, was du sagst, manchmal für jemanden, der nicht glaubt, schwer zu schlucken ist. Aber die Art und Weise, wie man kommuniziert, ist respektvoll und auf eine angenehme Art und Weise. Und das ist übrigens eine Kunst, die Petrus irgendwo schafft, das hinzukriegen. Angenehm und trotzdem direkt und ohne was wegzulassen. Und Petrus sagt hier weiter, wenn wir heute über die Wohltat eines anderen Menschen verhört werden, das Wort ist eigentlich so viel wie gerichtet werden, da kommt die Idee her, das ist nicht einfach mal eine Anhörung, das ist eine Gerichtsversammlung mit dem Ziel, Johannes und Petrus zu verurteilen.
Und dann, interessanterweise aber, sagt dieser Petrus gleich, also ein bisschen schlau ist er schon, ja. Er sagt, wenn wir heute über eine Wohltat gerichtet werden. Also er sagt gleich, ja, also über was er mich hier richten und verurteilen wird, war eine Wohltat. Denn derjenige, der lahm war, steht inmitten vor euch. Und dann fängt er ziemlich direkt an und sagt, dann möchte ich euch mal etwas erzählen, wodurch dieser geheilt ist. Im Namen Jesu Christi des Nazareers, den ihr gekreuzigt habt. Und hier wird er ziemlich direkt und sagt, eigentlich müssten wir die Plätze tauschen. Ihr habt einen Mann gekreuzigt und eigentlich müsste nicht ich auf der Anklagebank sitzen, sondern ihr. Wow, und es ist wirklich so, ja. Du liest den Rest der Rede und plötzlich merkst du irgendwie so, das Ganze dreht sich um und der ehemalige, fast Verurteilte, wird zum Ankläger. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Dies ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet zum Eckstein geworden ist. Das heißt, was hier passiert ist, Petrus bringt in seiner kurzen Predigt vor dem jüdischen Hohenrat eine Anklage. Er klagt die Leute an und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Er macht eine Deklaration über die Erhöhung von Christus. Er ist zum Eckstein geworden. In keinem anderen ist das Heil. Er predigt darüber, wie groß Gott ihn erhöht hat. Und es kommt am Schluss eine Einladung, diesem erhöhten Christus die Knie zu beugen, verbunden mit einer Warnung. Dieser Eckstein, es gibt so ein bisschen, das noch nicht ganz, na gut, oder es gibt ein bisschen Unklarheit, was das ist, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist das ein Baustein an der Basis des Tempels, der den restlichen Tempel ausrichtet, oder ich habe euch auch irgendwo ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir mal ein bisschen vorblättern, vielleicht finden wir das Bild. Genau. Oder es ist dieser Stein da ganz oben auf dem Tempel obendrauf, der krönende Abschlussstein, wo die Götterstatue drauf ist. Und es könnte durchaus möglich sein, dass was Petrus ursprünglich damit gemeint ist, Christus ist zum Eckstein geworden. Dieser Eckstein ist der bedeutendste Stein, er ist das Abschlussprojekt des Tempels. Dieser Stein ist der Stein, wo die Augen automatisch hochgehen. Bei einem Tempel, ein Tempel ist so konstruiert wie ein Dom oder eine große Kirche. Heutzutage, du gehst rein, dein Blick geht nach oben und dann denkst du, wow, in einem antiken Tempel, du stehst vor dem Ding und du guckst hoch und du siehst sofort, wofür dieser Tempel da ist und wer mit diesem Tempel geehrt wird. Und es könnte durchaus sein, das passt von der Logik des Textes her, dass Petrus sagt, er ist der hocherhöhte Eckstein, es ist der krönende Abschluss, den Gott der Vater in den Tempel eingelegt hat. Und dann natürlich zitiert er dann einen Psalm. Vielleicht können wir einfach noch mal ein Stück zurückgehen. Er zitiert Psalm 118, in dem von diesem Eckstein die Rede ist. Den Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Die Bauleute sind das jüdische Volk. Und wenn Bauleute den von Gott auserkorenen, hoch erhöhten Eckstein verwerfen, geht das nicht gut aus für die Bauleute. Also hier ist gleichzeitig im Text eine Drohung drin. Ihr habt den Eckstein verworfen. Was denkt ihr, wie Gott in der Zukunft mit euch umgehen soll? Und dann kommt die Einladung, es ist in keinem anderen Namen des Heils, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Das heißt, hier kommt Petrus zu den religiösten Menschen der damaligen Welt, zu den Menschen, die wahrscheinlich gedacht haben, dass sie am nächsten am Heil Gottes sind, dass sie Gott am nächsten stehen. Und auch zu diesen Menschen sagt Petrus, es gibt niemand anderen, der euch rettet. Ihr müsst eure Knie zu Jesus Christus beugen. Ohne ihn werdet ihr nicht errettet werden. Und jetzt kommen wir so ganz praktisch auch für uns heute zu folgendem Punkt. Hier haben wir natürlich in diesem Text zwei riesengroße, man kann das fast so einen Anstoß nennen, ja, woran sich die heutige Welt wirklich reibt, woran sich ein Anstoß nimmt von dem, was echte Christen behaupten, weil echte Christen behaupten, ein Mensch muss errettet werden. Und die Idee der Errettung ist eben nicht, dass der Mensch braucht ein bisschen Hilfe, ja, dass es ihm wohl ergehe. Die Idee ist auch nicht, Jesus ist für dich da, um dich zu trösten. Jesus ist dich da, um dich in einer Selbstentfaltung zu fördern. Doch, das ist er auch. Aber als Nebenprodukt, das macht er nur, wenn er als allererstes dein Retter geworden ist. Und Rettung bedeutet, wie in dem deutschen Bild sagt das auch, du bist am Ertrinken, du bist am Untergehen. Dir passiert das Schlimmste, was einem Menschen passieren geht. Dein Leben ist ruiniert und deine einzige Hilfe ist eine Intervention von außen, die sich aus diesem schlimmen Zustand rettet. Rettung, und davon reiben sich natürlich viele Menschen, ist die dringende Hilfe, die wir brauchen, um dem Tod zu entkommen, um dem Zorn Gottes zu entkommen und um ewigen Verderben in der Hölle zu entkommen. Nun bin ich nicht ein Lieblingsprediger der Hölle. Ja. Also die Idee, über die Hölle zu predigen, ist nicht unter meinen Top 10, wo ich sage, darüber predige ich so richtig gerne. Ja. Sondern ganz im Gegenteil, ich gebe das ganz ehrlich zu, ich habe selbst auch manchmal in sensiblen Stunden meines Lebens, wenn ich einschlafe, meine Bedenken und sage zu Gott, wie passt das zusammen, dass ein allmächtiger, so liebender Gott etwas zulässt oder aktiv bewirkt, dass es eine ewige Verdammnis, eine ewige Qual für manche Menschen gibt? Das ist für mich etwas, was ich nicht einfach auch als Theologe nicht so abhake und sage, ja, das ist so, so, so oder so. Das bereitet mir immer noch Schwierigkeiten in meinem Herzen, aber ich komme natürlich über das Prinzip nicht hinweg. Ich kann es auch nicht einfach aufgeben, weil die Schrift so klar und deutlich darüber spricht. Was mir vielleicht ein bisschen geholfen hat, die Idee einer ewigen Verdammnis zu verstehen, ist C.S. Lewis. Der hat zwei interessante Punkte gesagt. Der hat gesagt, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder Himmel oder Hölle. Und C.S. Lewis hat gesagt, im Himmel geht es hauptsächlich da, der Himmel ist der Himmel, weil im Zentrum des Himmels Jesus Christus mit seiner ganzen Herrlichkeit offensichtlich ist und der Himmel ist so attraktiv, er ist so schön, weil wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen und uns an ihm über alle Maßen erfreuen. Das ist auch der Höhepunkt der Offenbarung. Höhepunkt der Offenbarung ist Kapitel 22, Vers 4, und sie werden sein Angesicht sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist der Himmel. Das heißt, wenn du dir mal den Himmel vorstellst, ja, ist nicht kleine Puffwölkchen mit dreiseitiger Gitarre, bling, 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 sondern der Himmel ist im Zentrum des Ganzen und keine Ecke verborgen. Wo immer du bist, wo immer du dein Häuschen am Meer oder wo auch immer hast, ja, überall ist die gewaltige und manifeste Herrlichkeit von Jesus Christus spürbar, sehbar, riechbar, erfahrbar. Er ist da in der ganzen Facette seiner Schönheit und Faszination. Und Himmel ist Himmel, weil Menschen sich daran ahnen und sagen, wow, bist du gut. Ja, ich werde wahrscheinlich irgendwo neben Alve im Himmel sitzen. Ja, irgendwo werden wir da unser Gartenhäuschen nebeneinander haben. Und ich weiß schon, was passieren wird. Ja, wir werden es einander angucken und sagen, wow, ist das gut. Und alle sagen, ja, er ist so klasse. Ja, so. Und dann sagt C.S. Lewis, wie sollen Menschen, die Christus nicht wollen, wie sollen die in diesen Himmel kommen? Ja. Wie willst du die dazu bringen, Christus zu lieben? Wie willst du sie dazu bringen, in diesen Himmel sich wohlzufühlen? Sie würden sich da nicht wohlfühlen. Sie haben eine Aversion gegen die Heiligkeit Gottes. Und selbst wenn sie sehen würden, würden sie sagen, nein, ich will das nicht, schick mich hier weg. Sie hassen denjenigen, der mit seiner ganzen Schönheit und Faszination allgegenwärtig ist. Du kannst sie da nicht zwingen, es wäre für sie kein Himmel. Und C.S. Lewis sagt, es gibt aber keinen alternativen Ort. Es gibt diesen Platz nicht, wo der Mensch sein kann in vollkommener Rebellion, in Hass gegenüber Gott und trotzdem es ihm gut geht. Dieser Ort ist non-existent und diesen Ort kann auch Gott nicht schaffen. Es ist wie wenn ich sage, ich hätte gerne ein rundes Dreieck. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, ich weiß nicht, ob euch das hilft, aber so ein bisschen hast du mir zumindest lässt es mich nachvollziehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Auf der anderen Seite, und das haben wir auch in der Bibelschule diese Woche besprochen, in Epheser 2, haben wir auch dieses Phänomen, der Zorn Gottes, was der Hauptbestandteil dieser ewigen Verdammnis ist, der Zorn Gottes, ja, auf der einen Seite ist er schwer zu verstehen, aber auf der anderen Seite ist er ja nicht wie ein menschlicher Zorn. Gott ist ja nicht verärgert. Er ist weder müde, dass er unausgeschlafen ist, noch hat er schlechte Laune. Es ist eine Reaktion auf Böses. Und die Reaktion ist durchaus adäquat, wenn wir uns vorstellen, wenn du Böses erlebst, steigt in dir nicht auch manchmal dieser heilige Zorn hoch? Ja, also wenn du an der Straßenbahnhaltestelle da eine Mutter siehst, die ihr Kind da nach Strich und Faden verdrischt, ja, dann stehst du hoffentlich auch nicht dabei und sagst, naja, ist ja nicht mein Kind. Sondern hoffentlich steigt in dir eine Aversion gegen das Übel und hoffentlich kommst du auf die Mutter, Epistemie, ja. Du versuchst, das Kind zu schützen, du versuchst, das, was wertvoll ist, zu beschützen, indem du in dem Augenblick Gewalt anwendest. Ja? Und ich denke, so vielleicht kann man den Zorn Gottes so vergleichen. Er schützt, was wirklich schützenswert ist. Er schützt seine eigene Herrlichkeit. Er schützt seine eigene Größe, indem er eine Aversion gegen das Böse und Böse hat, böse Menschen hat, die nicht umkehren wollen. Und das ist schwer zu verstehen. Und das ist auch so ein Stück ein Stolperstein, den Petrus hier uns vor uns legt. Menschen müssen gerettet werden. Wir brauchen ganz dringend Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und die zweite ist, der zweite Stolperstein ist eine gewisse Exklusivität. Es gibt nur einen Weg zu dieser Rettung. Es gibt nur einen Weg, sicher im ewigen Leben im Paradies anzukommen. Und das ist, ein Knie gegenüber Jesus Christus zu beugen und sagen, du allein bist mein Herr. Und bist mein Retter. Es führen nicht viele Wege nach Rom. Und es führen auch nicht alle Wege zum Gott, dem Vater. Ja? Religiosität nützt nichts. Du musst den echten und den wahren Jesus haben. Und das Gute ist, ja, er steht uns zur Verfügung. Der Psalm, den Petrus hier zitiert, der hört ja da nicht auf. Dies ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, sondern er geht weiter und der Psalm sagt, und dies ist wunderbar in unseren Augen, lasst uns freuen und uns fröhlich sein. Für all die Leute, die Jesus Christus sehen als den Hocherhöhten, den Gott der Vater nimmt und sagt, du bist mein Sohn, dich habe ich zu meiner Rechten gesehen. Alle Menschen, die darin ihre Hoffnung setzen, sagt der Psalm weiter, den Petrus hier zitiert. Das ist wunderbar in unseren Augen. Lasst uns freuen und uns fröhlich sein. Und wir erfahren diese echte und wunderbare Rettung, die Petrus hier anbietet. Okay, vielleicht machen wir noch ein kleines Stück weiter. Was passiert, Petrus gepredigt hat, entschließt der Hohe Rat, was sie machen und sie sind ein bisschen in einer Zwickmühle. Es geht nicht so richtig weiter. Sie können sie nicht verurteilen, weil der Mann, der einmal lahm ist, offensichtlich vor ihnen steht und ganz viele Leute das auch bezeugen können. Und auf der anderen Seite können sie nicht einfach so laufen lassen, also entscheiden sie sich für einen Mittelweg und sie sagen, wir verbieten euch, weiter in diesem Namen Jesus zu predigen. Nun muss man sich das so vorstellen, das ist nicht einfach so irgendjemand, die Tante Emma aus ihrem Laden, die sagt, also in meinem Laden bitte nicht, da gehen wir eben woanders hin,
sondern das ist der jüdische Hohenrat, das ist die Exekutive, das ist die Macht in Judäa. Und diese Macht verbietet ihnen kategorisch und sagt nichts mehr davon. Es ist kategorisch untersagt, weiter im Namen von Jesus zu predigen. Es ist eine echte Einschränkung, es ist eine echte Opposition. Und dann passiert Folgendes. Dann gehen die Apostel, vielleicht können wir einfach mal die Folie weitermachen, dann gehen die Apostel zu den Leuten, die schon geglaubt haben. Nächste, habe ich schon erzählt. Und dann heißt es, als sie entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sie sprachen: Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hat: Warum toben die Nationen und seinen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Zitat aus Psalm 2. Nächste Folie. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Sklaven dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sklaven Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit oder mit viel Mut. Was hier passiert, nachdem den Aposteln verboten wurde zu predigen, gehen die Apostel zuerst in die Gemeinde und fragen, was sollen wir tun? Und die Gemeinde sagt, wir beten. Und sie beten mit Vision. Sie beten mit Vision. Sie sagen nicht einfach, oh, die Situation ist so schlimm, es ist so furchtbar. Nein, was machen wir armen Würstchen? Sondern sie erinnern sich daran, wer der allmächtige Gott ist. Sie haben die höchste Sichtweise eines Allmächtigen. Sie glauben an die uneingeschränkte Souveränität Gottes. Und guck mal, was Souveränität Gottes bedeutet. Sie bedeutet, dass selbst wenn Menschen sich gegen Christus rebellieren, im Endeffekt dann trotzdem das passiert, was Gott vorherbestimmt hat. Habt ihr das gelesen? Habt ihr gesehen? In dieser Stadt versammelten sich Herodes, Pontius Pilatus, die Völker und die Nationen und die Juden, alle gegen Jesus. Und der, der im Himmel thront, lacht und sagt: Lass sie sich versammeln gegen meinen Heiligen und Gesalbten. Mein Wille wird geschehen. Wenn ich das lese, erinnere ich mich so ein bisschen an die alten Krimis, die ich früher in meiner Jugend geguckt habe. Da gab es eine Polizei, die hat den Verbrecher umrundet, hat das Grammophon, heißt das, glaube ich, ne? Dieses Ding, wie heißt das? Das Megafon genommen und hat gesagt: Aufgeben, hier spricht die Polizei, Widerstand zwecklos. Dieses Aufgeben, Widerstand zwecklos, erfährt eine neue Dimension, wenn Gott der Allmächtige sagt: Tu, was du willst. Du rebellierst zu deinem eigenen Schaden, aber nicht zu meinem. Ich bin derjenige, der im Himmel thront. Und diese Sichtweise des Thronenden nimmt die Gemeinde für sich in Anspruch und sagt: Wenn du auf dem Thron sitzt und wenn du regierst, dann hast du übernatürliche Fähigkeiten, deine Hand zu bewegen und selbst gegen den Widerstand deinen Sohn zu erhöhen und es zu bewirken, dass Menschen ihre Knie beugen, dass sie deinen Sohn annehmen und Heil und Rettung und Frieden und Liebe und die Sehnsucht ihres Herzens bei dir finden. Und dann passiert das, was so ganz typisch ist, was ich euch in der letzten Folie schon mal gezeigt habe. Dieses Bild, was immer wieder in der Apostelgeschichte passiert, allerletzte Folie. Dieser Rundkreis, es gibt einen Widerstand, die Gemeinde betet, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist
und sie bekommen Mut zu reden. Es bekehren sich die Leute, es gibt noch mehr Widerstand, es wird noch mehr gebetet, es wird noch mehr Heiliger Geist ausgeschüttet, es gibt noch mehr Mut zu reden und so geht es weiter, bis wir im Jahr 2016 angekommen sind. Und es geht noch so weiter. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, wir sollten das eigentlich auch so machen. Ja? Ich weiß, ich habe volle Sympathie, ja, für so ein bisschen manchmal die lähmende Situation, in der wir uns in Deutschland befinden. Weil es ist wirklich ermutigend, ja, entmutigend. Man redet sich den Mund fusselig, ja, und es interessiert einfach keinen. Und es ist einfach entmutigend, ja, mit Nachbarn oder Bekannten was über Jesus zu erzählen und alles, was kommt, ist so, ja. Und ich weiß, ich kann das emotional total nachverstehen, weil es mir auch so geht. Ja, dann sage ich mir, ach, na ja, gut, dann guckst du eben Fernsehen, ja, guckst du eben weiter deine Krimis an. Und eine Person hat mir mal zu mir gesagt, ich habe gesagt, komm, lass uns was zusammen für Jesus machen. Und die hat einfach dann gesagt, ach nee, weißt du was, ich habe schon mal meiner Familie was von Jesus versucht zu erzählen, die wollen nicht. Und damit, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie eben nicht. Ja. Ist doch klar, keiner will. Du wolltest auch nicht, es sei denn, der souveräne Herrscher bewegt seine Hand, ja, und tut das, was du eigentlich nicht willst, nämlich gerettet zu werden. Ja. Und dann macht er das. Und er macht es, wenn Menschen anfangen zu beten und sagen, wir nehmen diesen Status quo nicht länger hin, lasst uns beten, bis hier, selbst in unseren Gefilden es ein Erdbeben gibt. Und der Heilige Geist kommt und uns erfüllt. Und wir Mut haben zu reden. Und dann was passiert. Und ich finde, wir sollten das jetzt einfach machen. Nicht länger quatschen, sondern einfach machen. Es ist total spannend. Wir leben in einer genialen Zeit. Viele Menschen, ja, also ein paar Leute von uns waren auf der PACO, Pastorenkonferenz in Stuttgart. Ganz viele Menschen, ist nicht nur in unserer Gemeinde, erzählen davon, wie asylsuchende Menschen in Deutschland zum Glauben kommen. Es ist faszinierend und es ist nicht etwas, was die Gemeinden machen. Ja? Ganz oft stehen die Gemeinden da, noch im Halbschlaf, denken, oh, da ist jemand. Ja? Und der erzählt von Träumen und Heilungen und Wundern und von Eingreifen Gottes. Wow, Leute, Aslan ist on the move. Der Löwe kommt und sucht Menschen heim. In welcher genialen Zeit leben wir? Lasst uns aufstehen, wirklich jetzt, also richtig. Lasst uns aufstehen zu unserem Aslan, zu dem Löwen der Löwen, zu dem König der Könige beten und sagen, komm Herr Jesus, beweg deine Hand in deiner Souveränität. Du beherrschst die Nationen, dein souveräner Wille geschieht. Lass Zeichen und Wunder in unserer Mitte geschehen, dass allen Leuten offensichtlich ist, dass du der auferstandene Herr bist. Okay, gut. Wie machen wir das jetzt, Wayne? Okay, die Band fängt an und dann beten wir. Unser Herr Jesus Christus, mächtig, gewaltiger Löwe, unser guter Herr, der uns so freundlich begegnet, der zu uns kommt mit seiner faszinierenden Mähne und sich niederbeugt zu uns. Mächtiger, gewaltiger Herrscher, wenn wir deine Tatze erfahren, erfahren wir die eingezogenen Krallen, nur dass dein sanftes Fell, was uns erlöst hat, was uns gut getan hat und uns zu Gott, dem Vater, gebracht hat. Himmlischer Herrscher, du hast eine mächtige Tatze. Dir sind alle Dinge möglich. Wenn du deinen Arm nimmst und dich bewegst, geschieht das Unvorhergesehene, das Nicht-Vorstellbare. Menschen, von denen wir es nie erwartet haben, lernen die Schönheit deiner Mähne kennen. Und sie kommen zu dir und bergen sich bei dir in deiner Güte. Herr Jesus Christus, wir sagen dir, wir sehnen uns nach Apostelgeschichte. Wir sehnen uns nach Apostelgeschichte 2. Wir sehnen uns nach Apostelgeschichte 3 und 4. Wir sehnen uns nach diesen Tagen, wo du deine Tatze bewegst und wo du Himmel und Erde bewegst. Uns füllst mit deinem Heiligen Geist, uns Mut und Kühnheit gibst. Uns die Fähigkeit gibst, auf eine attraktive, angenehme, liebevolle Art und Weise Menschen ein Stück von deiner Schönheit zu erzählen und dann merken, wie die Tränen kullern und Menschen sagen, nach diesem Herrn Jesus Christus habe ich mich gesehnt. Bewege deine Tatze, mächtiger König.